ärgert dich das?
Ja, mich ärgert das, weil das ist ein bisschen schade, weil man könnte auch mal von diesem Partei-Klein-Klein weg, dann könnte man sich den Kanal erstmal angucken, dann kann jeder selber überprüfen, dass alle Parteien, außer halt die AfD, herzlich willkommen sind und könnte ja dann auch das Positive draus ziehen. Und so finde ich das dann immer irgendwie, jeder zeigt mit dem Finger auf dem Arm, finde ich nicht so.
Ich habe auf jeden Fall schon eine interessante, konträre Meinung.
Ja, bin ich auch gespannt.
Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute zwei wunderbare Persönlichkeiten, Janine Klose, rechtswissenschaftliche Referentin im Bundestag und auch Social Media Guru, und Julia Black, FDP Social Media Managerin und Gründerin vom Netzwerk Politics. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein bei euch.
Dankeschön.
Ihr habt euch ja eigentlich mit dem Politikbereich ein durchaus anspruchsvolles Themengebiet herausgesucht, und ich finde das ja immer aus Kommunikationssicht total spannend, gerade wenn man ja auch versucht, nüchterne oder teils komplexere Inhalte den Menschen näher zu bringen. Und was würdet ihr sagen, worin müsst ihr denn besonders geschult sein, um genau diese Dinge umsetzen zu können, um diese Inhalte so zu transportieren, wie Janine, du das beispielsweise bei Insta-Politik oder der Insta-Feldküche tagtäglicher machst?
Soll ich anfangen? Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, was das Format genau beinhaltet. Vielleicht kann ich da noch ein paar Sachen sagen. Also meine Freundin Lara und ich haben 2017 zur Bundestagswahl überlegt, wie kann man denn Politik ein bisschen einfach verständlich rüberbringen. Und dann haben wir recherchiert, welche Formate gibt es bisher. YouTube, ganz groß, Facebook auch schon, aber Instagram halt noch nicht. Und da haben wir gedacht, ist Politik eigentlich Instagrammable? Lass uns das doch mal versuchen. Und haben dann den Kanal insta.politik gegründet, direkt aus den oder hinter den Kulissen des Bundestages. Und und das ist recht erfolgreich angelaufen. Und dann haben wir das stetig versucht zu untersuchen, Kommunikation, was ist wichtig, passend zu deiner Frage jetzt auch, immer stetig weiter entwickelt. Wie schafft man das, komplexe Sachverhalte und gerade Politik, wo nicht jeder so der Fan ist, einfach verständlich rüberzubringen? Und ich weiß nicht, also wir haben mit Interviews das dann noch gespickt. Wir haben Bundestagsabgeordnete direkt gefragt. Wir arbeiten mit Erklärkacheln, indem wir zum Beispiel Parlamentsbegriffe, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Ausschuss, was ist ein Obmann oder eine Obfrau, wo wir das dann einfach draufpinnen, oder laden zur Interaktion auch ein. Wir machen Quiz. Wir haben immer ganz viel rund um den Bundestag, oder wenn mal ein besonderer Aktionstag ist, wie Geburtstag der NATO, den wir in diesem Jahr auch haben zum Beispiel, oder Europawahl. Und dazu dann immer, teste einfach mal dein Wissen, sei aktiv, sei mutig. Und ich weiß nicht, vielleicht würdest du erstmal noch was ergänzen wollen?
Also die Komponente des Erklärens, das ist natürlich auch mein Daily Business. Ich arbeite jetzt bei der FDP-Partei, vor allem für den Generalsekretär, und bin dort für seine Social-Media-Kanäle verantwortlich. Zum einen geht es um dieses Erklären der Politik, der Partei, aber zum anderen geht es natürlich auch darum, den Followern und den Menschen vor den Screens auch die Personen, Politiker nahe zu bringen. Und da versuchen wir natürlich auch über Emotionen, über Zwischenmenschliches eine gewisse Nähe herzustellen. Und das ergänzt so die Arbeit des Erklärens bei mir eigentlich relativ gut.
Wunderbar. Und ich hatte ja schon vorhin gefragt, was ist ein guter Einstieg? Da hast du ja auch ein besonderes Konzept gerade bei Interviews. Was sozusagen eignet sich, um eben ein Gespräch zu beginnen? Weil das ist ja für viele auch eine Herausforderung, ja.
Ja, das stimmt schon. Also wenn wir jetzt, also ich glaube, für mich war der erste Abgeordnete Peter Tauber. Mhm. Da war ich schon sehr aufgeregt, weil er ja dann auch ganz viel mit der Bundeswehr zu tun hat. Eine Herzensangelegenheit für mich. Und da wollte ich jetzt auch keine doofen Fragen stellen. Und dann geht man natürlich erstmal in der Vorbereitung ran, schaut sich an, für was ist der oder die Abgeordnete dann tätig, schaut so ein bisschen bisschen, was sind so die Themen, die brennen. Schaut sich auch noch die klassische alte Homepage an, die jeder Abgeordnete auch irgendwo hat, welche Themen im Wahlkreis bewegen. Und daran versucht man dann aber immer den Erkläraspekt im Hinterkopf zu halten, die Fragen zu entwickeln. Also es sind keine journalistischen Spitzfindigkeiten, dass wir jetzt irgendwie versuchen, aus der Partei irgendwas rauszuquetschen und dann denjenigen oder diejenige komisch dastehen zu lassen oder irgendwelche Neuigkeiten zu bekommen oder gar den Kontrolleffekt, wie Journalisten das haben, sondern einfach nur politische Bildung. Und wenn man sich dann vorstellt, man steht dann vor den Abgeordneten, später waren es dann auch Minister, ist das natürlich, welche Frage stellt man denn jetzt, wenn man zur Tür reinkommt? Ja. Da, also, ne, da, das ist immer ganz, und da sind immer Fragen, die so ein bisschen sehr persönlich sind, die vielleicht das Eis ein bisschen brechen, natürlich geeignet, um erstmal auch vielleicht die Angst zu überwinden und dann ganz entspannt ins Interview zu gehen, weil das soll ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt auch kein, wir arbeiten uns jetzt an schweren Themen ab, sondern das soll ja auch ein bisschen entertaining sein und soll ja auch ein bisschen sagen, hey, kommt, Politik kann auch Spaß machen, nehmt euch jeden Tag ein bisschen mehr Zeit für Politik und dann reicht das ja auch schon.
Klasse, und das ist euch ja sehr, sehr erfolgreich gelungen und ist ja auch eine Passion von dir. Und war das für dich schon immer klar, dass du auch anderen Menschen kommunikativ weiterhelfen möchtest und sie quasi hier, also diese Botschaften transportierst, oder war auch damals so eine Idee ganz spontan entstanden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich wollte früher mal Lehrerin werden und da haben meine Eltern dann gesagt, bloß nicht, wenn du das machst, kommst du irgendwann dann mal in die Klapse. Die haben immer gesagt, die werden so abgearbeitet, die Lehrer, die tun sich keinen Gefallen damit. Und dann, ich habe mich zwar trotzdem heimlich beworben, aber musste dann irgendwie auch was suchen, damit ich meine Eltern zufriedenstelle und dachte, was kann ich gut? Ich kann gut reden, also studiere ich Rechtswissenschaften. Und das habe ich dann auch gemacht, aber habe festgestellt, dass ich mich selbst, muss ich mich auch ertappen, vor, bis ich 18 geworden bin, nie mit Politik beschäftigt habe. Mhm. Also das war für mich kein Thema. Und dann beginnt man sein Studium, sitzt dann in Reihen von 400, 500 Fremden und der Professor sagt dann, gut, als ersten Tipp, Sie abonnieren sich morgen eine Tageszeitung. Und ich so, wie Tageszeitung? Also okay, dann habe ich erstmal geschaut, welche Modelle gibt es da für mich, was finde ich ansprechend, habe mich dann für eine entschieden und das dann, am Anfang fand ich es wirklich ätzend und habe auch lange gebraucht, aber das ist so eine Sache, man gewöhnt sich daran, man beschäftigt sich mit weltpolitischen Sachen und dann irgendwann macht es auch Freude, weil man es besser zuordnen und vernetzen kann. Und jetzt sind die Kommunikationsstrukturen eben andere. Durch Social Media können wir uns viel unabhängiger und können uns auch schneller, leichter informieren, gerade auch die jungen Menschen. Und warum das dann nicht auch nutzen und versuchen, Politik irgendwie verständlich zu bringen, weil Politik ist dazu da, dass Probleme unserer Gesellschaft gelöst werden. Und da lohnt sich es dann doch schon mal einen Blick drauf zu werfen, um vielleicht auch motiviert zu werden, politische Teilhabe oder eine Sinnhaftigkeit dahinter zu verstehen. Weil umso mehr ich mich damit beschäftige, ich gehe dann auch wählen, ich engagiere mich vielleicht sogar auch mal ehrenamtlich irgendwo. Und jeder kleine Beitrag führt dazu, dass wir, finde ich, als Gesellschaft dann auch irgendwie zusammenhalten und zusammenwachsen. Und das ist doch irgendwie ein schöner Gedanke.
Total. Was war denn eine für dich auch überraschende Reaktion aus der Zuschauerschaft bei den Inhalten, wo du sagst, Mensch, damit hätte ich eigentlich nie gerechnet, als ich damit begonnen habe?
Ja, also ich muss sagen, Instagram ist eigentlich eine Plattform, die sehr benutzerfreundlich ist. Oder jetzt vielleicht ändert sich das auch ein bisschen, aber im Gegensatz zu X, vorher Twitter, hatten wir immer eine ganz freundliche Community gehabt. Mhm. Das hat sich in zwei Themengebieten geändert. Einmal, wenn es um die Bundeswehr ging. Da hatte ich am Anfang mal die Überlegung gehabt, als Parlamentsarmee könnten wir auch mal erklären, was macht eigentlich die Bundeswehr, und habe einen regelrechten Shitstorm damals erhalten, was mir einfällt.
Das ist ein neutrales Thema, ja.
Theoretisch schon, aber wenn man einen Zapfenstreich noch nie mitgemacht hat und vom Reichstagsgebäude dann wirklich aufmarschiert wird, da hatte der ein oder die andere große Probleme mit, und ich habe gedacht, ja, das müsst ihr aushalten. Das gehört halt dazu, wir können es erklären und wir können es für euch einordnen, wir können darüber berichten und dann, wir können gerne ins Gespräch und in den Austausch kommen. Und so habe ich das immer wieder. Jetzt jetzt ist das kein Thema mehr. Durch den Ukraine-Krieg hat sich das relativiert. Die Menschen sind in dem Bezug freundlicher, wissbegieriger und informieren sich auch mehr. Und das zweite Thema, was mich immer so ein bisschen mit Sorge betrachtet hat, ist, weil ich Sächsin bin. Man hört es vielleicht jetzt nicht ganz so vom Dialekt, aber der ein oder andere schon. Und da habe ich dann auch immer großen Shitstorm bekommen, weil wir in Sachsen Probleme mit der AfD haben. Und da wurde ich dann mit unter einem Kamm geschert, nicht im Sinne meiner politischen Gesinnung, aber irgendwie, die in Sachsen sind halt alle AfD-Wähler. Und das fand ich dann schon nicht so schön. Und da auch da gilt es wieder, in den Austausch zu gehen und immer wieder das Gespräch zu suchen. Ansonsten kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Ansonsten hat mir immer ganz, ganz nette Followerinnen und Follower. Wie ist bei dir, Julia? Wie sind deine Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind da jetzt auch schon ähnlich wie bei dir. Instagram war immer eine sehr nette Community. Das verlagert sich jetzt auch schon. Die Kommentare beschäftigen sich sehr viel mehr auch in Richtung Hass, Hetze, Extremismus. Das ist natürlich nichts gegenüber X, so wie du eben schon meintest. Ich sehe weiterhin großes Potenzial, dass LinkedIn weiter wachsen wird. Für mich ein Medium, wo sich doch tiefer gehend mit einzelnen Fachthemen auseinandergesetzt wird. Und ja, generell diese Fragmentierung der Plattform, die wir jetzt auch gerade so 2024 ja, beobachten können, rührt natürlich auch daher, dass die Menschen da draußen es auch überdrüssig sind, sich so viel hasserfüllte Kommentare auch anzutun und durchzulesen. Auf der einen Seite ist das natürlich sehr, sehr traurig, weil man dadurch extremen Meinungen viel zu viel Raum überlässt. Das ist jedenfalls meine Meinung. Auf der anderen Seite kann man das auch wirklich ein Stück weit nachvollziehen, dass sich immer mehr Menschen ins Private, in Chatgruppen und in kleinere Plattformen zurückziehen wollen, weil das, was man sich so tagtäglich als Social Media Manager in der Politik durchlesen muss, filtern sollte und einfach auch moderieren muss, das beschäftigt einen doch schon außerordentlich. Und nicht nur die Manager, die hinter den Kanälen arbeiten, sondern auch die Politiker und ganz sicher auch die Unternehmer und alle, die größere Accounts haben und steuern müssen, die sind mit diesen Problemen, glaube ich, gerade ganz schön am Hadern.
Total. Und wo siehst du im Jahr 2024 diesen Trend auch hingehen? Hast du da ein paar Thesen, die du aufstellen wollen würdest?
Ich denke, dieser Rückzug in geschlossene Räume, der wird sich noch eine Weile fortsetzen. Das sehen wir ja auch an Threads, was jetzt gekommen ist. Blue Sky war ja auch eine Alternative, die geschaffen wurde zu einer freundlicheren Community. Das hat es leider auch nicht geschafft, aber war ja mal so gedacht. LinkedIn-Gruppen wächst weiterhin. Mhm. Also ich denke, dieser Rückzug, der wird weitergehen.
Ja, das sind schon mal ein paar gute Insights. Ich meine, da bist du ja auch an der Quelle mit deiner Social-Media-Arbeit und das klingt sehr, sehr spannend, ja. Viele Zuhörer sind ja tatsächlich auch eher noch auf der unternehmerischen Seite und ja, schauen sich natürlich auch solche Interviews an und sagen, Mensch, Wahnsinn, wie kompetent ja auch teilweise die Kollegen dort sprechen und Co. Aber ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, für viele Unternehmer ist ja der Politikbereich noch sehr weit entfernt. Könnt ihr das nachvollziehen oder sagt ihr, das liegt einfach daran, weil es zu wenige Schnittstellen gibt oder seid ihr da völlig anderer Meinung?
Also ich würde vielleicht sogar sagen, das liegt an beidem. Also ich glaube, Unternehmen, für die ist natürlich wichtig, für was sie, also was ihren Arbeitsbereich auch unmittelbar irgendwie betrifft. Ja, und dann schicken sie ihre politischen Advisor dann eben voran und dann werden Gespräche initiiert, wird geguckt, es werden Positionspapiere erarbeitet und so weiter. Das ist ja gut, aber die können natürlich nicht in allen Bereichen irgendwie den Überblick gewinnen. Und wir haben ganz viele auf unserem Instagram-Seite auch, die zum Beispiel einer, der mal geschrieben hat, der ist von Rheinmetall. Ich weiß jetzt auch nicht, was er bei Insta-Politik sich jetzt erhofft zu sehen. Das schließt sich ja mir jetzt, der Sinn schließt sich nicht. Aber der hat dann so geschrieben, ich finde es richtig gut. Bei euch kriegt man dann mal so den Überblick querschnittlich. Also es sind Bereiche, da habe ich noch nie was von gehört. Aber es ist so schön und spannend irgendwie von euch erklärt. Da werde ich mich mal weiter mit einfach beschäftigen. Mhm. Und das ist es doch irgendwie. Vielleicht auch Interesse wecken an Themen, die jetzt nicht so offensichtlich, offenkundig sind und somit kann man ja zumindest dann auch mitreden. Und ich finde, da ist noch ein ganz großer Bereich offen, wo man Politik und Unternehmerisches zusammendenken kann und vielleicht auch gemeinsame Projekte nochmal schauen kann, wie man das weiter ausbaut. Deswegen finde ich ja Julias neuen Ansatz gar nicht so schlecht, um erstmal die Datenbasis, wenn ich es richtig verstanden habe, zu untersuchen und von verschiedenen Akteuren einzuladen und dann mal über Kommunikation zu sprechen, was da noch, du wirst es besser erklären können, aber von der Grundidee finde ich das doch schon mal genau eine gute Richtung.
Das ist doch eine super Überleitung. Was ist denn dein neuer Ansatz?
Ja, ich habe letztes Jahr ein Netzwerk gegründet, wenn man das so sagen darf. Das beschäftigt sich mit einem transparenteren Austausch, jetzt nicht nur zwischen Unternehmern und Politikern, sondern vermehrt auch für die Leute, die tagtäglich mit der politischen Kommunikation arbeiten. Und dieser Austausch branchenübergreifend, aber auch parteiübergreifend, der muss auf jeden Fall noch transparenter gemacht werden, gefördert werden. Ich habe in vielen Gesprächen letztes und auch schon die Jahre davor, als ich noch im Bundestag gearbeitet habe, mitbekommen, dass da wirklich großes Rätselraten auch immer noch besteht. Die Politikszene gilt ja noch als sehr geschlossen, undurchdringlich. Ich glaube, wir so, die da in dem Bereich arbeiten, wir wissen, dass viele Hintergrundgespräche geführt werden, aber ich verstehe durchaus, dass das für viele auch wirklich noch so den Anschein hat. Das möchte ich halt mit dem Politics-Netzwerk auch dem entgegentreten und Leute verbinden und den Austausch fördern, die sich halt wirklich mit politischer Kommunikation auseinandersetzen.
Wie heißt dein Netzwerk?
Das Netzwerk heißt Politics.
Das wäre das Wichtigste.
Das ist, ehrlich gesagt, ist der Name entstanden, weil ich letztes Jahr unter meinen Freundinnen, die ja auch immer so Kolleginnen von mir während meines Lebens gewesen sind, habe ich mal so nach dem Namen rumgefragt. Und du, Janine, du hast irgendwann auch gesagt, der Name gefällt dir. Und dann habe ich es auch Politics genannt. Also eigentlich verdanken wir den Namen Janine.
Ja, na, super.
Dann muss das so sein. Ja.
Da müssen wir wohl einen Cocktail trinken gehen.
Ja.
Sehr gut. Und nochmal, um auf mein Thema zurückzukommen. Warum sollten sich denn Unternehmer mit Politik beschäftigen? Und findet das nur in Parteien statt oder gibt es da auch eigentlich andere Möglichkeiten?
Naja gut, es findet nicht nur in Parteien statt, aber viele Parteien bieten ja bestimmte Veranstaltungsformate an. Ich kann jetzt nur für meine Partei sprechen, also die CDU, CSU, die wird jetzt zum Beispiel am 1. Februar eine Art Wirtschaftsgipfel abhalten und einfach mal allen Unternehmerinnen aus allen Wahlkreisen in Deutschland zu Wort kommen lassen, wo sie einfach mal erzählen können, was ihnen auf der Seele brennt, was die wichtigsten Dinge sind, um das erstmal zu konzipieren und danach dann nach Lösungen in Form von Anträgen oder Gesetzen dann eben zu suchen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber die Unternehmer können natürlich auch jener, ob sie es parteiübergreifend machen, sich dann immer die Regierungsparteien sind natürlich am sinnvollsten, gehen dann hin, schauen dann von mir aus bei der FDP, mit wem könnte ich denn jetzt mal über das Thema in meinem Unternehmen mal reden. Dann wird ein Gesprächstermin gesetzt und dann kommt dann diejenige und dann wird einfach mal erzählt, eruiert und geguckt. Und vielleicht sind da ja so gute Ansätze dabei, dass das die regierende Partei dann wieder umwandeln können und auch dann praxistauglich dann in ihren Gesetzen irgendwie verankern. Das wäre natürlich der Idealfall. Und wenn sie es nicht tun, dann sind wir als Opposition halt noch dazu sagen, pst, so nicht. Nein, alles gut, aber das würde mir jetzt spontan einfallen.
Ich bin noch ein großer Fan von den Veranstaltungen auch der Stiftungen. Mhm. Die machen wirklich auch in Richtung Demokratie, in Richtung Außenpolitik wirklich sehr, sehr spannende Veranstaltungen und geben auch Workshops. Also da vielleicht auch mal checken die Websites, was da so den eigenen Interessensbereich betrifft. Und ganz klar Verbände. Also Veranstaltungen von Verbänden. Wir haben uns selber vor Jahren auf einer Veranstaltung eines Verbandes kennengelernt und auch dort geht es wirklich auch um den parteiübergreifenden Austausch in Richtung Wirtschaft. Wo liegen die Interessen? Was kann die Politik besser machen? Genau, das sind jetzt noch so die zwei Sachen, die mir noch einfallen würden.
Finde ich gut.
Ja, das sind ja super Ansätze, weil ich glaube, einfach jemand, der permanent eben immer mit seinem Unternehmen zu tun hat und es auch gewohnt ist, quasi eher unangepasst zu arbeiten und neue Dinge quasi immer selber anzustoßen, für den ist natürlich dieser sehr strukturierte Politikbetrieb teilweise ja ein Buch mit 7 Siegeln. Und derjenige sagt sich dann vielleicht, bevor ich mich damit beschäftige, mache ich lieber meine eigenen Sachen, wo ich auch wirklich ja Selbstwirksamkeit spüre. Und ich glaube, da ist es wirklich, da ist noch viel Arbeit generell zu tun, um einfach mehr Menschen zu vermitteln, wie diese Prozesse verlaufen, ne? Wie aus einer Idee ein Gespräch und dann vielleicht ja Anträge oder Ähnliches werden können. Und das ist so, was ich eben von ja, Kollegen gehört habe, die sagen, Politik, boah, keine Ahnung, das ist ein ganz langer Weg.
Ja, deswegen versuchen wir ja auch gerade in der Social Media auch die so ein bisschen die Türen zu öffnen und einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Politiker sind auch nur Menschen. Mhm. Und genau, dass man auch die Community-Kanäle gerne nutzen kann und auch schreiben kann, Direct-Messages und Kommentare hinzufügen kann. Also wir legen großen Wert dann auch auf Community-Management und dieser Austausch dahingehend ist wirklich auch sehr wichtig und wir arbeiten auf jeden Fall daran, die Politik-Bubble nicht mehr als so ein Buch mit 7 Siegeln dann zu betrachten.
Sehr schön.
Auf jeden Fall würde ich empfehlen, mutig zu sein, es einfach mal zu versuchen. Nützt ja nichts, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Und auch ein bisschen hartnäckig zu bleiben, weil es natürlich schon sehr, also man kann durchaus auch gebremst sein, wenn man idealistisch jetzt rangeht und denkt, seine Idee könnte gleich die ganze Welt verändern und das wird genau 100%ig so umgesetzt. Aber man kann ja versuchen, von den 100%, vielleicht gehen ja da 40% auch und man ist schon zufrieden und dann einfach immer hartnäckig dranbleiben, nachfragen, da zahlt sich das wirklich aus. Ich würde es einfach mal probieren, weil wenn man sich vorstellt, so, das geht ja Bürgerinnen und Bürgern auch so, ich vergleiche das immer mit einem metaphorischen Bild, muss ich vorstellen, Politikerinnen haben eine Landkarte. So, und auf der Landkarte sind Berge, Flüsse eingezeichnet. So, und das heißt, oft ist es so, dass der direkte Weg von A nach B verstellt ist dadurch. Mhm. So, also gehen sie Umwege. Und der Bürger, die Bürgerin schaut sich das so an, hat die Landkarte auch, aber da sind die Flüsse und Berge eben nur vage zu sehen. Die sind vielleicht Skizzen und die beobachten das dann alles und sagen, mein Gott, der Trottel, wo läuft der denn eigentlich hin? Und das ist doch ein ganz gutes Bild dafür, dass man einen Perspektivwechsel dringend braucht, dass natürlich auch die Einblicke, die Transparenz gegeben werden soll und dass man in den Dialog tritt, um vielleicht auch Vorurteile abzubauen, indem man dann einfach mal sagt, das und das ist mein Problem, wie ist deine, eure Meinung, was können wir da machen, was ist die Lösung? Und dann arbeitet man zusammen. Und dann kommen wir wieder zum Anfang unseres Gespräches. Das führt dazu, nicht abgehängt in irgendwelchen Messenger-Diensten dann abzuhängen, in seiner Blase sich dann nur noch zu informieren mit Sachen, die man ganz toll findet, weil sie ja die eigene Meinung unterstreicht. Da ist ja gar keine Kritik, kein Austausch mehr möglich, weil man sich die ganze Zeit über die Schulter streichelt und sagt, wie geil und toll man eigentlich ist. Und das finde ich für die Demokratie auch sehr gefährlich. Mhm. Und deswegen ist auch Social Media eine gute Möglichkeit, eine Ergänzung sehe ich das eher, nicht als das Hauptinformationsmedium, aber dass man doch nutzen kann, um vielleicht Sachen schneller, ortsunabhängig und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen peppig, modern, mal nebenbei sich beim Arztbesuch in der Straßenbahn oder sonst wo irgendwo.
Sehr wirklich.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen, was man auch verstehen sollte, ist, eine Diskussion bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man streitet. Und selbst wenn man streitet, dann ist es nun mal einfach so, dass verschiedene Personen verschiedene Meinungen haben. Das sollte man respektieren. Und das hat ja noch lange nichts damit zu tun, dass man sich auch in den sozialen Medien beschimpfen sollte oder jemanden niederknüppeln darf mit Worten. Eine gesunde Streitkultur ist ja sowas von wichtig für unsere Demokratie. Mhm.
Vielleicht auch da nochmal ein Punkt. Du bist ja auch in der Politik selber tätig für die CDU-CSU. Und da könnte man sich ja auch die Frage stellen, wie schaffst du es, diesen Spagat der neutralen Inhalte quasi zu schaffen, während du gleichzeitig für eine Partei arbeitest?
Es ist eine gute Frage. Die wird häufiger gestellt. Das Ding ist, eine hundertprozentige Neutralität kann ich natürlich nicht garantieren. Es ist einfach so, wenn man in einem Unternehmen arbeitet oder betriebsblind, wird man irgendwann, das ist so. Aber da wir zu zweit waren, haben wir uns stetig immer überprüft und geschaut, können wir das so machen, können wir das nicht machen. Und der Unterschied besteht auch meines Erachtens darin, dass wir ja jetzt niemanden anstiften, wie er zu denken hat oder welche Meinung wir in den Kopf einpflanzen, sondern das sind immer Erklärungen. Dinge. Und wir achten darauf, dass wir parteiübergreifend auch immer gefragt haben. Also obwohl wir natürlich die CDU-CSU-Abgeordneten, da brauchten wir gar nicht fragen. Die haben teilweise selber angefragt. Die mussten wir dann auf Warteliste schon setzen, weil wir gesagt haben, sorry, wir hatten jetzt schon einen von der CDU. Jetzt ist einer von der SPD, FDP, die Grüne, die Linke dran. Die AfD haben wir weggelassen. Die haben, das ist halt, wo ich auch sage, die 100% Neutralität geht nicht, weil die hätten wir mit, ehrlicherweise hätten wir auch die AfD zu Wort kommen lassen müssen, weil sie demokratisch gewählt ist. Wir haben da auch oft drüber diskutiert und gestritten. Wir haben uns halt dagegen entschieden, weil das unser privates Projekt ist und wir wollten halt die ganzen Trolle halt nicht, also haben wir für uns dann entschieden, nicht mit haben. Und daher muss ich die Frage so beantworten, natürlich 100% nein, aber wir haben darauf geachtet, ausgewogen zu berichten, alle zu Wort kommen zu lassen. Und bei uns kann man ja auch mitdiskutieren. Also wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, unter dem Video eine Frage stellt, ist er auch herzlich willkommen, das ist überhaupt kein Problem.
Ich sehe es ein ganz bisschen anders mit der Neutralität. Nicht bei dir, bei deiner Arbeit, sondern weil ich gerade selber mit einigen Vorurteilen in die Richtung zu kämpfen habe. Ich schreibe berufsbegleitend auch gerade noch an einer Dissertation. Und ich versuche wirklich ganz klar zu trennen. Das eine ist mein Beruf, den ich mit großer Leidenschaft ausübe, weil ich das schon immer arbeiten wollte, was ich jetzt gerade arbeiten darf. Und auf der anderen Seite widme ich aber auch der Wissenschaft. Und für mich ist da wirklich eine ganz harte Trennlinie, die ich wirklich bei mir ziehen möchte. Das eine ist die Seite der Medaille, das andere ist die wissenschaftliche Seite. Deswegen, ich glaube, da muss man dann wirklich ganz klar sagen, Neutralität sollte da einen ganz großen Stellenwert haben. Das ist ja bei dir ein bisschen anders gelagert. Aber ich habe zum Beispiel gerade mit diesen zwei Extremen so ein bisschen bei mir zu arbeiten.
Das verstehe ich. Problem ist nur, dass man selber nicht immer die Wahl hat, weil wir haben das auch so gemacht, berufliches getrennt. Also wir haben bis 18 Uhr bis 18 Uhr ist mindestens Arbeitszeit und erst danach haben wir uns die Interviews offen gehalten. Wir sind manchmal zum Interview gerannt und dann wieder zurück und weitergearbeitet. Aber immer, wir haben gesagt, ab 18 Uhr erlaubt zumindest der Chef, die Chefin, dass wir kurz uns auch mal verdrücken, damit auch getrennt. Das ist schon richtig. Aber die Frage ist trotzdem immer im Raum stehend. Und ich finde es manchmal auch, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, wir mussten uns immer rechtfertigen, dass wir für die CDU, CSU arbeiten. So, es hat keiner gesagt, da sind zwei Frauen, die waren die allerersten, die auf Instagram Politik erklärt haben. Das gab es vorher noch nicht, wie Christian Lindner auch mal gesagt hat, wir waren die Pionierinnen in diesem Bereich und wir haben immer nur einen Shitstorm bekommen. Wären wir jetzt, ich sag's jetzt mal provokativ, von den Grünen beispielsweise gewesen, wären wir in jeder Frauenzeitschrift drin und wären irgendwie die super innovativen Erklärdamen aus dem Bundestag und würden geladen und neben der Arbeit, wie schafft ihr das noch und alles super. Nee, wenn man bei der CDU, CSU arbeitet, heißt es dann plötzlich, die Neutralität kann nicht gewahrt werden. Oh Gott, das geht gar nicht. Wir hatten mal einen Auftrag für RTL gehabt, da sollten wir berichten über die Bundestagswahl. Wir durften den Kanal übernehmen und einen Abend vorher hat dann aus einem gewissen Lager dann jemand getwittert, da sind zwei CDU-Tanten, die jetzt RTL kapern, das übelste RTL-Gate beziffert, was dazu geführt hat, dass am nächsten Morgen, als wir uns einloggen wollten, um unsere Erklärvideos dann hochzuladen, die wir natürlich schon vorproduziert haben, also nachdem, ihr müsst euch vorstellen, was ist eine Erststimme, was ist eine Zweitstimme, was sind Landeslisten, also wirklich Erklärfragen, warum sollten wir wählen gehen, also so, ne, wir wollten das halt näher ausführen. Das durften wir dann alles nicht mehr veröffentlichen. RTL hat das dann gesperrt, das Passwort geändert, hat dann auch ein Statement abgegeben, hat gesagt, Gott, wir haben das natürlich nie erlaubt. Und dann, da war ich sehr enttäuscht, weil ich mir dann so dachte, krass, eigentlich wollen wir ja nur ein bisschen politische Bildung unter die Leute bringen. Wir wurden angefragt, wir haben ja keinen gezwungen, uns irgendwie zu nehmen. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und da bin ich mir fast sicher, dass das, würden wir für andere Parteien arbeiten, wäre das nicht so gegangen. Und da können wir echt mal diskutieren, das würde mich mal interessieren. Aber da finde ich da... mich ärgert das, weil das ist ein bisschen schade, weil man könnte es auch, man könnte auch mal von diesem Partei-Klein-Klein weg und man könnte ein bisschen mehr unterstützen, könnte, was ist eigentlich der Sinn dahinter, was machen die, dann könnte man sich den Kanal erstmal angucken, dann kann jeder selber überprüfen, dass alle Parteien außer halt die AfD herzlich willkommen sind und könnte ja dann auch das Positive draus ziehen und so finde ich das dann immer irgendwie, jeder zeigt mit dem Finger auf, finde ich nicht so.
Ich hatte auf jeden Fall schon eine interessante konträre Meinung, aber Julia,
erst mal. Ja, bin ich auch gespannt.
Ich glaube, da sind wir gerade schon wieder bei dem Thema, dass wir in allen Bereichen, nicht nur in der Politik auch vor allem, aber auch in der Wirtschaft mehr Frauen brauchen. Mehr Frauen als Rollenvorbilder, mehr sichtbare Frauen. Ich glaube, das zieht sich bei uns in Deutschland immer noch durch alle Bereiche.
Da könnte man einen zweiten Podcast für drehen.
Absolut.
Mehr Frauen.
So ist die Idee entstanden.
Jetzt interessiert mich deine Meinung.
Naja, ich sag mal so, wenn man Menschen aufregt, dann trifft man ja anscheinend einen Nerv. Das ist schon mal das eine. Und dann aus PR-Sicht, aus Kommunikationssicht sage ich ja auch, Attention ist am Anfang immer gut. Und vielleicht hast du ja, obwohl es dann nicht so scheint, viel, viel mehr Menschen überhaupt erreicht, als es sonst möglich wäre. Und der zweite Punkt ist ja, viele, viele wollen ja nicht zugeben, dass sie sich mit einer Sache beschäftigen. Und auch selbst wenn es sozusagen, wenn es ein kritischer Kommentar ist oder ähnliches, führt es dazu, dass derjenige sich dennoch damit beschäftigt und vielleicht sozusagen viel mehr Aufmerksamkeit aufgewirbelt wird und auch der Anteil der, ich sag mal, großen Mehrheit, die vielleicht einfach schweigt, trotzdem größer ist. Also insofern, ich glaube, mit etwas zu provozieren, ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, ja, hat durchaus mehr Reichweiteneffekte und bewirkt mehr, als wenn man eben sehr glatt ist.
Das verstehe ich. Ich finde den Ansatz auch ganz gut. Ich finde nur, wenn es um Bildung geht, ist zumindest mein Credo immer, das wurden wir auch damals, als wir auf dem Panel zusammensaßen, gefragt, warum wir nicht von irgendeinem Bildjournalisten, glaube ich, war das, der hat gesagt, warum wir bei Insta-Politik nicht mal irgendwie so ein bisschen was Polarisierendes machen. Da habe ich gesagt, ja sicherlich, wenn wir uns jetzt hinstellen würden und würden reißerisch da agieren, haben wir bestimmt mehr Klickzahlen, das verstehe ich auch, das ist das Business, das ist wie sich das wirtschaftet, ne? Man verdient damit vielleicht auch Geld und weiß ich nicht, wie man das. Aber ich finde immer, wenn es um Bildung geht, möchte ich das persönlich einfach nicht, weil es sind auch viele Jungen, bei Instagram viele Jungen.
Die Lehrerin raus.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Aber ich habe mir überlegt, man hat ja auch, also ich finde gerade bei Instagram hat man eine gewisse Verantwortung, weil der Gatekeeper-Effekt ja wegfällt. Wenn man sich vorstellt, wir meinen es gut, aber es gibt vielleicht auch viele andere Influencer, die es vielleicht nicht gut meinen und setzen da irgendwelche Ideale oder drehen uns irgendein Produkt an und sagen, das müsst ihr unbedingt kaufen. Also das heißt, ich muss mich ja selber auch hinterfragen, was mache ich mit dem Kanal und mit meiner Verantwortung. Und ich möchte, wenn mir unsere Zielgruppe ist so bei zwischen 15 und 35 Jahren und gerade auch die ganz Jungen, die noch nicht wählen können und dann aber irgendwann wählen werden, die möchte ich doch nicht mit Vorurteilen schon irgendwie und dann meine CDU-CSU-Ansicht da einpflanzen und sagen, wenn ihr 18 seid, müsst ihr das unbedingt wählen. Nein, ich muss jeden als Individuum behandeln, ich möchte aufklären, ich möchte über ein Thema ranführen, zu sagen, passt mal auf, es gibt noch mehr wie Umwelt, es gibt auch noch Sicherheit, es gibt Arbeit und Soziales, es gibt so viele schöne Bereiche, Bereiche in der Politik, wo man sich engagieren kann. Und das muss doch irgendwie ohne dieses Reißerische und draufhauen. Weil nur wenn ich erstmal die Grundlagen verstehe, wenn ich verstehe, wie arbeitet der Bundestag eigentlich, wie werden Gesetze, wie viele Lesungen durchlaufen sie, was macht ein Ausschuss, wie läuft das ganze Prozedere, dann schaffe ich doch ein Verständnis, nicht nur für die Politikerinnen und Politiker, die auch nur Menschen wirklich sind. Und ich finde, das ist jetzt wieder eine andere Sache, die tun mir manchmal auch wirklich sehr leid, weil die müssen sehr viel Zeit opfern und Nerven opfern und haben unglaublich viel Stress dafür, dass sie eigentlich durchweg immer nur eins draufkriegen. Das muss man physisch und psychisch auch erstmal aushalten können. Aber es schafft auch Verständnis für unsere Demokratie insgesamt, für die Institution. Wie funktioniert das alles? Und das schaffe ich nicht mit reißerischen, polarisierenden Meinungen, wo ich mal kurz mein Selbstwertgefühl wahrscheinlich befriedigt habe, indem ich dann 3000 Likes und zigtausende Aufrufe habe, sondern bei Bildung geht es ja eigentlich um viel mehr. Und das ist mir halt nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle. Sorry, ich habe ein bisschen zu viel ausgeführt. Ich bin da halt leidenschaftlich dabei.
Ich finde, die Art und Weise, wie man PR macht, hat auch immer ganz viel damit zu tun, wer steckt hinter der Person, also welchen Charakter hat auch die Person. Und ich glaube, das trifft zum einen auf Politikerinnen und Politiker zu. Da haben wir solche Charaktere, stillere Charaktere, Charaktere, die mehr mit Inhalten punkten möchten, andere, die ein bisschen mehr auffallen wollen. Das ist aber das Gleiche wie auch in der Wirtschaft. Ich komme aus dem PR-Agenturbereich, war davor noch bei Unternehmen. Auch da tut sich nochmal der Gap auf. Arbeitet man jetzt für ein Unternehmen, macht PR, macht man das für eine Person? Wobei ich auch niemals eine Partei als ein Unternehmen das gleichsetzen würde. Aber da, glaube ich, ist schon mal der erste Unterscheidungsaspekt, den man machen sollte. Und dann nochmal auch bei Personal Branding oder bei Executive Positioning. Was ist das für ein Mensch, der halt hinter einer Gründerin, einem Gründer steckt, hinter einem Unternehmensinhaber, Geschäftsführer, wie auch immer, das muss auch einfach zum Menschen passen. Und wenn das kein Mensch ist, der sich über Skandale definiert oder halt reißerische PR machen soll, dann muss man das auf jeden Fall lassen. Und genauso sehe ich das auch bei den Politikerinnen und Politikern, für die ich bereits gearbeitet habe oder gerade arbeite. Also wenn man sich näher mit den Menschen dann auch beschäftigt, dann spürt man schon, welche Angelpunkte die PR haben sollte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir immer über authentisch bleiben sprechen, dass halt auch die PR da Hand in Hand gehen muss, wirklich mit dem Charakter, der dahinter steckt.
Das ist doch ein wundervolles Statement. Ja, und dann sind wir tatsächlich schon am Ende dieser doch belebten Gesprächsrunde gelangt und fand super spannend über Social Media, über die Rolle von auch Bildung in all den Bereichen, auch in der Politik zu sprechen mit euch beiden und auch Politics als neues spannendes Netzwerk. Und danke dir, Janine, und dir, Julia, für diese wunderbare Zeit.
Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.